Nachdem wir das Bibelwort eben gelesen haben, ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, was heute morgens das Thema sein wird. Vielleicht habt ihr schon eine Idee gehabt und vielleicht denkt jemand bei sich, naja, solch ein Thema über Ehe predigt man ja normalerweise doch zur Hochzeit. Wer will heute heiraten? Wir haben ja keine Hochzeit heute. Und trotzdem, ich würde so schätzen, dass wir hier im Raum bestimmt über 50 oder etwa 50% Menschen sind, die verheiratet sind. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde ganz grob gerechnet etwa 50%. Und die übrigen 50%, glaube ich, würden auch gerne irgendwann mal, wenn die Zeit kommt, heiraten. So gehe ich davon aus, dass das Thema uns alle etwas angeht. Wir wollen über die Ehe heute Morgen sprechen. Viele Ehen, oder vielleicht die meisten Ehen, fangen an wie ein Ideal. Also es ist alles ideal, perfekt. Manche Ehen werden nach einiger Zeit zur Qual, und sehr viele Ehen führen noch nach einiger Zeit weiter zu einer neuen Brautwahl. Es fängt an mit Ideal, dann wird es zur Qual und bald stehen die Menschen wieder vor einer neuen Wahl. Das ist so, wie es heute in der Welt vielfach geht. Aber wir wollen in Gottes Wort heute schauen und wollen sehen, wir wollen nicht auf etwas Neues schauen, nicht vor einer neuen Wahl stehen, sondern wir wollen auf das Alte schauen, auf das, was Gott uns gegeben hat für diejenigen, die verheiratet sind, und wollen versuchen, das Alte, das, was wir schon gut kennen, dass wir mit einem frischen, neuen Blick darauf schauen, dass es uns aufs Neue wertvoll wird. Wenn ich heute morgens fragen würde, wie du persönlich, für die verheiratet sind, deine Ehe einstufen würdest. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wie würdest du sie einstufen? Punkt 1 würde sein eine ausgezeichnete, einfach eine sehr gute Ehe. Punkt 2 würde sein, mas o menos, eine durchschnittliche Ehe. Und Punkt 3 würde sein eine unglückliche, miserable Ehe. Wie würdest du deine Ehe heute einstufen? Ich hoffe, dass es keinem von uns, die wir verheiratet sind, so gehen würde wie jenem Mann, der mochte das Video von seiner Hochzeit, er mochte es immer rückwärts abgespult sehen. Besonders mochte er den Part, den Teil, wo er aus der Kirche rückwärts wieder alleine als freier, lediger Mensch rausgegangen ist. Ich hoffe nicht, dass es jemand so geht. Ich wünsche vielmehr, dass es uns so gehen würde wie einem Ehepaar, die, nachdem sie schon etwa 30 Jahre verheiratet waren, eines Morgens, sie saßen bei sich im Haus und haben wie immer morgens ihren Kaffee getrunken. Während sie so den Morgen so begonnen, begrüßt haben und da gesessen haben, sagt auf einmal die Frau zu ihrem Mann, sagt, Schatz, ich wünsche, ich würde jetzt wieder jünger sein. Der Mann schaut sie an und sagt, was ist los? Warum? Warum wünschst du dir das? Dann sagte sie, wenn ich jünger wäre, dann könnte ich noch mehr Jahre mit dir verheiratet sein. Seht, diese Ehe, würde ich sagen, ist eine Nummer 1 Ehe und das andere war, wie wir gesagt haben, Punkt Nummer 3, eine unglückliche Ehe. Es ist Gottes Wille, es ist Gottes Wunsch und Gottes Plan, dass eine jede Ehe eine glückliche Ehe ist. So hat es Gott geplant. Bloß Nummer 1, nicht Nummer 2 und schon gar nicht Nummer 3. Gottes Wille und Gottes Plan, und wir sehen es auch in Gottes Wort, ist, dass ein jeder eine glückliche Ehe haben sollte. Aber was ist eine glückliche Ehe? Eine glückliche Ehe ist auf jeden Fall mehr als schönes Mondlicht, Kerzenschein und Rosen, auch wenn das dazugehört. Aber es geht noch mehr. Es ist mehr als vielleicht romantische Liebeslieder. Eine glückliche Ehe ist auch mehr als bloß eine lebenslange Lebensgemeinschaft, dass man einfach lebenslang zusammenlebt. Ich würde sagen, eine Ehe, auch eine glückliche Ehe, ist vielmehr eine lebenslange Baustelle. Wie ich das meine, ist, dass man, solange man verheiratet ist, ständig an seiner Ehe eigentlich arbeiten muss. Etwas dazu tun muss, um eine glückliche Ehe zu haben. Der Einzige, der nicht will, dass wir etwas zu unserer Ehe dazu tun sollen oder an unserer Ehe arbeiten sollen, etwas dazu beitragen, dass die Ehe schöner und glücklicher wird, ist der Satan, ist der Feind. Der Feind, der so gerne am liebsten jede Ehe unglücklich und kaputt machen würde. Eine jede Ehescheidung ist eine Freude für den Teufel. Ist etwas, worüber er sich freut. Er kann damit Gott ins Gesicht lachen und kann damit sagen, dass er es wieder geschafft hat, jemanden von einem glücklichen Leben wegzubringen, jemandes Leben kaputt zu machen. Und das ist, was der Feind möchte. Er möchte kaputt machen, er möchte zerstören, er möchte vernichten. Das ist ein Dieb, der kommt bloß, um zu rauben, zu stehlen und umzubringen. Und auch das Eheglück möchte der Satan stehlen, rauben und umbringen. Und er weiß, wenn es ihm gelingt, eine Ehe kaputt zu machen oder wenigstens eine Ehe unglücklich zu machen, dass es so mas o menos geht oder schlecht geht, dann weiß er, dann hat er schon viel geschafft. Durch die Ehe, wenn er jemanden in ein schlechtes Eheleben hineinführt, dadurch leiden die Kinder, dann hat er ein leichteres Spiel bei den Kindern. Er kann dadurch Probleme auch mit in eine Ortsgemeinde hineinflechten. Er kann damit viel, viel anfangen, wenn es in einer Ehe nicht gut geht. Deshalb möchte er so gerne Ehen kaputt machen, Ehen schwächen, Ehen zerstören. Sehr viele Menschen, nachdem sie eine Weile verheiratet waren, wachen eines Morgens auf, schauen ihren Ehepartner neben sich im Bett an und sagen: Ich glaube, ich habe die falsche Person geheiratet. Ich weiß nicht, ob es dir so gegangen ist, brauchst es nicht sagen, aber es geht vielen so, dass manche irgendwann mal in ihrem Leben, das mag nach einem Jahr, nach 3 Jahren Eheleben sein, dass auf einmal einer dahin kommt, zu einem Punkt kommt und denkt: Habe ich wirklich die richtige Entscheidung gemacht? Habe ich die richtige Person geheiratet? Ein Mann stieg einmal in ein Flugzeug ein, hat sich auf seinen Sitz hingesetzt und gemerkt, dass sein Sitznachbar, der hatte den Ehering auf dem kleinen Finger gehabt. Und der Mann, der sich hingesetzt hat, konnte es nicht aushalten. Er war so nieschierig und fragte ihn einfach. Er sagt: Merkst du nicht, dass der Ehering auf dem falschen Finger ist bei dir? Dann sagt er: Ja, ich habe die falsche Frau geheiratet. Aber so wenige Menschen wissen, dass es viel wichtiger ist, die richtige Person zu sein, als die richtige Person zu heiraten. Glaubst du das? Für eine glückliche Ehe kommt es viel mehr darauf an, dass du die richtige Person bist, anstatt dass du die richtige Person geheiratet hast. Nun, ich kann jetzt von hier aus nicht einschätzen, ob dieser Mann im Flugzeug, ob er die richtige Frau geheiratet hat oder nicht. Das will ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass viele Menschen falsche Ideen über das Eheleben haben. Falsche Ansichten, falsche Meinungen. Und dass das oft ein Grund ist, warum sie denken, dass sie die falsche Person geheiratet haben oder warum ihre Ehe so unglücklich ist. Ich würde nicht ausschließen, dass man eine falsche Person heiraten kann. Und an der Stelle würde ich alle, die noch nicht geheiratet haben, sehr, sehr zur Vorsicht und zum Gebet ermuntern oder ermahnen, dass wir diese Entscheidung nicht leicht treffen, dass wir uns nicht einfach mit einem Schwung Gefühle auf einmal irgendwo mitreißen lassen, sondern dass wir diese Sache mit Gebet und mit im Ernst vor Gott diese Entscheidung treffen oder die richtige Person uns aussuchen. Aber trotzdem, wenn wir auch dieses alles einmal übergehen, dann glaube ich, auch selbst angenommen, jemand hat die falsche Person, wie er glaubt, die falsche Person geheiratet. Aber wenn er jetzt die falsche Person anfangen würde, richtig zu behandeln, so kann es sehr gut möglich sein, dass er nach einer Weile feststellen wird, dass er doch die richtige Person geheiratet hat. Wenn aber umgekehrt jemand glaubt und sich ganz sicher ist, er hat die richtige Person geheiratet, aber dann diese richtige Person falsch behandelt, der wird bald dahin kommen, dass er glauben wird, dass er die falsche Person geheiratet hat. So, also es ist viel wichtiger, dass wir selbst die richtige Person sind, dass wir selbst von uns aus das Richtige tun, dass wir an unserer Ehe arbeiten, anstatt dass wir bloß hoffen oder beklagen, dass wir einen falschen Menschen geheiratet haben. Das nützt nichts. Dann ist es schon zu spät, wenn wir geheiratet haben. Wir können das nicht rückgängig machen. Aber was wir machen können, ist auch laut Gottes Wort sehen, was wir tun können, um eine glückliche Ehe zu haben. Dass wir auf einmal doch herausfinden, dass wir die richtige Person geheiratet haben. Und dass wir mit dieser richtigen Person bis zum Ende unseres Lebens dann eine Nummer eins, eine glückliche Ehe haben würden. Epheser Kapitel 5 hat ja Paulus geschrieben. Und dieser Bibelabschnitt, den wir schon gelesen haben, der ist ein sehr, sehr vielsagender Bibelabschnitt. Da ist so viel drin. Paulus ist so ein guter Lehrer. Gottes Wort ist so tief. Und er zeigt uns in diesem Kapitel nicht bloß, was wir tun müssen, um eine glückliche Ehe zu haben. Er erklärt uns auch, wie oder aus welcher Kraft, aus welcher Macht wir eine glückliche Ehe haben können. Und dann gibt er uns auch noch ein Beispiel, zeigt uns eine Musterehe und dass wir an diesem Beispiel lernen können. So, also es ist der beste Unterricht. Er gibt uns ein Beispiel, er erklärt es, erklärt nicht bloß, was eine glückliche Ehe ist, und er zeigt uns auch wie. Zum Beispiel vor diesem Bibelabschnitt, den wir gelesen haben, in Vers 18. Epheser Kapitel 5 in Vers 18 sagt er: Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Wir haben schon in der Sonntagsschullektion gehört, wie wichtig es ist, dass ein bekehrter Mensch nach seiner Bekehrung diese Fülle des Heiligen Geistes erlebt. Und dieser Heilige Geist im Leben eines gläubigen Menschen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Etwas, was die Kraft geben wird, um eine glückliche Ehe zum Beispiel zu haben. Wir können nicht aus uns heraus, aus uns selbst bloß, eine glückliche Ehe haben. Alle gute Dinge kommen von Gott, von oben herab, vom Vater. Und auch eine glückliche Ehe, das kommt aus Gottes Kraft, nicht aus uns selbst bloß heraus. Wenn jemand denkt, dass seine eigene Liebe zum Ehepartner oder zu seiner Verlobten so stark ist, dass es ihn das ganze Leben hindurch durchtragen wird, der wird sich bald täuschen. Wir brauchen Gottes Kraft, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir brauchen den Rat und die Weisung von oben, von Gott, um eine glückliche Ehe zu haben. Und dann sagte ich, gibt uns Paulus in diesem Bibelabschnitt auch noch ein Beispiel. Und das Beispiel, das er gebraucht, ist eine Ehe, die aus dem Ehemann Jesus Christus besteht und seiner Braut, welches die Gemeinde ist. Und er gebraucht jetzt die Gemeinde Jesu Christi als Braut und Jesus als Bräutigam, als ein Muster, als ein Beispiel für alle unsere Ehen. Nun, das ist ein ideales, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Er möchte uns sagen, dass das, was Christus für seine Gemeinde ist, das soll der Mann für seine Frau sein. Und das, was die Gemeinde für Christus ist, so soll die Frau ihrem Manne sein. Es ist so viel in diesem Worte uns gegeben. Und so wollen wir aus Gottes Wort heute einen, ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt, einen Tune-up geben, uns lassen. Ein Tune-up, das ist also eine Neuerfrischung, dass wir etwas neu einstellen, dass wir etwas einmal gründlich durcharbeiten lassen. Zum Beispiel bei Musikinstrumenten, wie stellt ihr es euch vor, wenn die Spieler niemals ihre Musikinstrumente je einstimmen würden? Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, würden wir uns dann nicht wundern, warum gerade bevor der Spielchor ein Lied anfängt zu spielen, so viele auf einmal würden wollen auf Toilette gehen oder rausgehen? Seht, da fehlt von Zeit zu Zeit, muss man mal immer wieder einstimmen. Auf Englisch sagt man, you have to tune. Du musst das Instrument einstimmen, damit es besser spielt, damit es sich schön, damit es sich richtig anhört. Viel, viel schöner, als wenn die Instrumente verstimmt sind. Oder noch eine, als Beispiel eine Erklärung für das Wort einstellen oder tunen, tune up. Nehmen wir mal ein Auto tune up. Sagen wir mal, dein Motor von deinem Auto hat 4,7 Liter Motor. Sehr guter Motor, Toyota sogar. Und du hast aber gemerkt, die letzte Zeit irgendwie hat er nicht mehr so die Kraft, wie er die mal hatte. Irgendwann bist du dir einig, so, ich fahre heute nach Santa Cruz, ich werde mir den ganzen Tag nehmen, du fährst zum Taller rein und sagst, ich will heute die Injektoren reinigen lassen. Und dann fährst du und kaufst dir Sparkplugs. Und du nimmst nicht die billigsten Sparkplugs, sondern bei Multicenter die teuersten, die du findest, Multipartes wollte ich sagen. Und dann lässt du auch gleich noch einen neuen Gasoline-Filter reinbauen. Du hast das alles gemacht und jetzt stell dir vor, das Auto ist gerade fertig, nachmittags, abends, du setzt dich mit deiner Frau jetzt raus, fährst aus dem Taller raus, fährt aus Santa Cruz raus, die erste Tranca vorbei und dann diese schöne Strecke, breite, schöne neue Weg von Santa Cruz bis Cotoca. Und auf einmal wird der rechte Schuh ein bisschen schwerer als sonst. Und jetzt fährt ihr so. Und wenn ich jetzt dich als Frau einmal fragen könnte, wenn du jetzt deinen Mann von der Seite anschauen würdest, wie würde sein Gesicht aussehen? Sein Mund würde sein so wie eine Banane, wenn du seitwärts sie legst. Ja? Sieh, das Auto ist wieder neu eingestellt. Das war ein Tune-up, das ist derselbe Motor. Dasselbe Motor, aber das ist einmal neu durchgearbeitet. Und es lohnt sich, es bezahlt sich, solch einen Tune-up. Und das wollen wir auch aus Gottes Wort heute in unseren Ehen einmal nehmen. Und man sagt ja immer, Gentlemen first, after the ladies. So fangen wir auch mit den Gentlemen an. Wir wollen, ich denke, wir werden heute nicht weiterkommen. Wollen in Gottes Wort sehen, was es uns für uns als Männer angeht. Was Gottes Wort uns als Männern sagt, was wir dazu beitragen können, um die Ehen schöner, glücklicher zu machen, um die wieder neu einzustellen, dass alles wieder so schön funktioniert, wie als der Motor neu war, als in der ersten Woche nach der Hochzeit. Was muss ich tun, um meine Ehe besser oder schöner, glücklicher zu machen? Was kann ich tun? Und wir fangen hier an in Epheser Kapitel 5 und lesen den 23. Vers erst einmal. Es heißt hier, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wir wollen hier sehen, dass es für uns als Männer notwendig ist, die Führungsposition einzunehmen in der Ehe. Meistens fast alle Männer mögen diesen Bibelvers, und den Bibelvers kennen sie auch sehr oft auswendig, auch wenn sie sonst nicht viel Bibelverse auswendig kennen. Es heißt hier nämlich, der Mann ist das Haupt der Frau. Und meistens lächeln dann die Männer, wenn man diesen Vers liest, und freuen sich darüber, dass er in der Bibel steht. Und sehr oft haben die Männer wahrscheinlich, wenn sie dann lächeln und sich über diesen Bibelvers freuen, das Falsche im Sinn. Es würde wahrscheinlich richtiger sein, wenn dieser Vers vorgelesen wird, dass es den Männern anfangen sollte, heiß zu werden. Und dass sie neu daran erinnert werden sollten, Moment mal, habe ich meine Aufgabe überhaupt erfüllt? Allgemein eine Leitungsposition, sagen wir mal in einem Geschäft, in einer Impresse, jemand, der eine leitende Position einnimmt, ist meistens eine sehr gut bezahlte Arbeitsstelle. Also wer bloß ein Arbeiter ist, der bekommt nicht so viel, aber wer die Führungsposition hat, die Leitungsposition, er verdient mehr, manchmal doppelt, vielleicht sogar auch dreifach. Warum? Ist das einfach so zum Spaß? Hat sich das jemand bloß so ausgedacht, dass wer die Führungsposition hat, mehr verdient? Nein. Dieser Mann in der Firma, im Negocio, der hat auch viel mehr Verantwortung. Von ihm wird auch viel mehr gefordert als bloß von einem einfachen Arbeiter. Wenn mal etwas schief gehen sollte, dann wird der Chef das von ihm viel mehr fordern. Er wird ihm sagen, warum hast du nicht aufgepasst? Warum hast du dich zugelassen, wenn mal etwas schief gehen sollte? So eine Führungsposition ist nicht so einfach, wie viele Menschen sich das vielleicht denken oder wünschen. Es heißt hier, der Mann ist das Haupt der Frau. Und jetzt, müssen den Vers auch weiterlesen, nicht bloß da aufhören. Es heißt hier, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Also, der Mann soll das Haupt in der Familie sein für seine Frau, so wie auch Christus das Haupt ist für die Gemeinde. Das bedeutet, dass wenn wir wissen wollen, wie sollen wir das Haupt in der Ehe sein, dass wir müssen schauen, wie war Christus das Haupt oder wie ist Christus das Haupt für die Gemeinde. Manche Männer, wenn sie diesen Vers lesen, glauben, hier steht geschrieben, der Mann ist der Boss oder der Diktator der Frau. Aber das steht hier nicht. Hier steht bloß das Haupt. Hier steht nicht, dass der Mann mehr wert ist als die Frau. Hier steht nicht, dass er unbedingt höher stellt als die Frau, sondern er hat eine andere Aufgabe. Und seine Aufgabe ist, das Haupt seiner Frau zu sein. Wie ist Jesus das Haupt für seine Gemeinde? Erzwingt er von seiner Gemeinde, von seinen Kindern mit Gewalt etwas? Könntest du sagen, dass Jesus jemals etwas von dir erzwungen hat? Ich wüsste nicht. Jesus hat mich noch zu nichts gezwungen. Es ist immer freiwillig. Ich brauche das nicht machen. Und so sollen also wir auch als Männer unsere Frauen zum Beispiel behandeln. So sollen wir das Haupt der Familie sein oder der Frau sein. Ich wünschte, ich hätte heute Zeit gehabt, mit PowerPoint diese Predigt zu machen. Dann hätte ich gerne ein Bild eingefügt, ein Bild von der César de Agosto. Ein Bild, das uns wohl allen gut bekannt ist. Das würde ungefähr so aussehen, auf der Straße. Etwa zwei Schritte vorne geht der Mann. Er hat in einer Hand hatte eine Tasche, die ist hier so schräg über aufgehängt. Er hatte eine schwarze Tasche und in der linken Hand hatte eine Zigarette. Und dann etwa zwei Schritte hinter ihm, übrigens, das sind Dice Lied. Ich spreche jetzt nicht von Bolivianern, ich spreche jetzt von unseren Menschen. Etwa zwei Schritte hinter ihm geht seine Frau. Eine Hand hat sie das Baby, in der linken Hand hat sie zwei schwarze, schwere Taschen. Und an ihrem Kleid hängt noch ein 2,5-jähriges Kind, klammert sich so am Kleid fest. Und so geht dann die Frau. Und der Mann, der vorne geht, der glaubt wahrscheinlich, der Mann ist das Haupt der Frau und freut sich vielleicht darüber. Aber das Ironische, was ich nicht verstehen kann, und vielleicht könntet ihr mir helfen, das, was ist so ironisch, wenn du dann aber mal in die Kolonie fährst und Menschen zum Beispiel besuchen möchtest, versuchst mit ihnen über das Evangelium zu sprechen, über das Geistliche zu sprechen, und dann du sprichst mit dem Mann und am Ende des Gesprächs dann ladest du ihn ein und sagst, komm doch mal und hör doch für dich selbst, komm doch mal zum Gottesdienst, prüfe. Gottes Wort fordert uns auf, wir sollen prüfen und das Gute behalten. Und horch, und dann kannst du selbst die Entscheidung machen. Komm doch, und wir laden den ein. Weißt du, was viele Männer dann antworten? Ja, ich würde schon gerne, aber weißt du, meine Frau will nicht. Sie denkt, sie ist nicht bereit und sie möchte das nicht. Und dann stellt sich bei mir die Frage, aber wo ist dieser Vers, Epheser 5, Vers 23 geblieben? Auf einmal ist sehr oft, das habe ich noch vor ein paar Tagen zurück wieder gehört, dann ist wieder die Frau daran schuld, dass man irgendwo nicht zum Gottesdienst kommen möchte. Ist doch sehr händig, nicht wahr? Dass man dann doch verheiratet ist, dass man wenigstens etwas noch vorgeben könnte. Viele Männer, anstatt das Haupt der Frau zu sein, benehmen sich so wie ein Schwächling, wie ein Aufgeber. Also dann, wenn es darauf ankommt, die Führungsposition in der Ehe, in der Familie einzunehmen, dann sind sie nicht da, dann sind sie verschwunden, dann sind sie weg. Dann, wenn es darauf ankommt, dass der Mann aufsteht und sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, dann siehst du den Mann nicht. Egal wo du schaust, der ist dann auf einmal nicht da. Seht, Josua hat nicht gesagt, ich aber will dem Herrn dienen, sondern er hat gesagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er war das Haupt, er hat die Führung, die geistliche Führung gehabt in der Familie. Aber wie soll diese Führung, diese Leitungsposition in der Ehe aussehen? Also wie soll der Mann das Haupt sein oder seine Frau führen und anleiten? Wir wollen ein bisschen weiterschauen und werden feststellen, dass es eine liebevolle Führungsposition sein sollte. Also der Mann regiert nicht mit der Faust und mit seiner Stimme und mit der Hand auf dem Tisch, sondern das ist ganz was anderes, als was viele Menschen glauben. Das ist eine Führungsposition mit Liebe. So wie Jesus das Haupt ist der Gemeinde, wie er auch mit Liebe seine Gemeinde führt und leitet, vorangeht, so soll der Mann die Frau auch anleiten. Und wir wollen das als zweiten sehen in Vers 25. Es heißt hier, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Sehen wir, wie wir die Frauen führen sollen, wie wir das Haupt, was es bedeutet, das Haupt zu sein, dass wir unserer Familie, unserer Frau liebevoll vorangehen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Jetzt müssen wir hier doch stehen bleiben und uns die Frage stellen, na, wie sollen wir sie lieben? Was bedeutet es, ihr Männer, liebet eure Frauen? Welche Art von Liebe ist es? Und vielleicht denken da auch wieder manche an schöne Herzchen und eine schöne Musik und so weiter. So eine romantische Liebe. Und das gehört auch dazu. Und das ist auch sehr gut. Aber weißt du, das Wort, was hier im Urtext gebraucht ist für Liebe, ist nicht diese Art von Liebe. Es ist auch nicht das Wort Eros. Es ist nicht diese Art von Liebe, was hier in Epheser Kapitel 5, Vers 25 steht. Ihr Männer, liebt eure Frauen, auch wenn das dazu gehört. Aber wenn hier ist das Wort Liebe gebraucht im Griechischen, was meint eine selbst aufopfernde Liebe? Das ist eine Agape-Liebe, das ist eine Liebe, wie Christus uns geliebt hat und wie es hier heißt, der sich selbst sich dahingegeben hat. Er hat sich für seine Braut, wenn ich so sagen kann, aufgeopfert. Das ist Liebe. Solch eine Liebe ist hier gemeint und wir Männer sollen unsere Frauen mit dieser Liebe, mit dieser Art von Liebe lieben. Viele sagen, oh, sie lieben ihre Frau so sehr, sie würden für ihre Frau sterben. Ich meine, das hat einer viel in den Mund genommen. Und ich wünsche, dass das so wäre. Aber weißt du, wie du ausfinden kannst, ob einer das wirklich ernst meint? Ob einer das machen würde oder nicht? Also für seine Frau sterben, wenn es sein sollte? Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie du das rausfinden kannst. Du musst bloß mal beobachten und schauen, ob er bereit ist, für seine Frau zu leben. Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Frau zu leben, dann wird er auch nicht bereit sein, für seine Frau zu sterben. Glaubst du das? Dann du brauchst nicht so sehr auf die Worte schauen, brauchst bloß das Leben in diesem Fall anschauen. Jemand, der bereit ist, für seine Frau zu sterben, der würde auch bereit sein, für seine Frau zu leben. Wir brauchen heute glückliche Ehen. Gottes Wort haben wir gesagt. Gott will, dass eine jede Ehe und schon unbedingt eine christliche jede Ehe eine glückliche Ehe sein sollte. Es gibt nicht, dass Gott für manche Ehen gesagt hat, okay, naja, bei denen ist es auch okay, wenn es nicht so ganz 100% ist. Hauptsache, sie scheiden sich nicht, das ist mir schon gut genug. Nein, Gott möchte, dass jeder eine glückliche Ehe haben soll. Denn das Beispiel unserer Ehe, also deine Ehe, meine Ehe, ist eigentlich ein gewisser Teil von unserer Evangelisationsarbeit. Weißt du, wenn wir wollen Menschen für Gott gewinnen, wenn wir wollen evangelisieren und wir alle sollen evangelisieren, dann ist unsere Ehe eigentlich eine Evangelisation ohne Worte. Wenn Menschen auf uns schauen, auf unsere Ehe schauen, ungläubige Menschen meine ich jetzt, dann sollen sie etwas an uns sehen, das in ihnen den Wunsch, das Verlangen weckt, auch gläubig zu werden und dann auch so eine glückliche Ehe zu haben. Also jede Ehe, jede christliche Ehe soll dieses Bild, Jesus Christus, der Bräutigam und seine Gemeinde, die Braut, widerspiegeln. Das ist der Standard. Das ist wie glücklich, wie schön Gott möchte, dass unsere Ehe sein sollte. Und wenn der Mann seine Frau so führt, sie so anleitet oder so das Haupt seiner Frau ist, dann wird die Frau auch ganz sicher und ganz willig, soweit ich weiß, soweit mir begegnet ist, in allen Fällen wird die Frau sich dann auch gerne unterordnen. Wenn der Mann den Bibelvers richtig auslebt, was es heißt, der Mann ist das Haupt der Frau, wenn er diese Position mit Liebe erfüllt. In Vers 26 geht Paulus noch einen Schritt weiter und zeigt, wie diese Liebe noch aussehen soll. Also einmal, die Liebe soll so sein, dass wir bereit sind, uns für den Ehepartner dahin zu geben. Oder der Mann sollte seine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde, dass wir bereit wären, für unsere Frau zu sterben, beziehungsweise für unsere Frau zu leben. In Vers 26 zeigt er, dass diese Liebe auch eine reinigende Liebe sein sollte. Es heißt hier, um sie, also Christus ist gestorben für die Gemeinde, um sie, für seine Braut, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Also, Die Liebe für unsere Frau soll nicht bloß eine sehr starke Liebe sein, so stark, dass man bereit ist, sogar für sie zu sterben, sondern soll auch einen reinigenden Effekt auf unsere Ehefrau haben. Es heißt in Vers 27 weiter, also ich lese noch einmal 26, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Ich hatte schon die Gelegenheit, das Vorrecht in meinem Leben ein paar Hochzeiten durchzuführen, und bis jetzt bei jeder Hochzeit noch hat die Frau immer sehr oder die Braut immer sehr hübsch ausgesehen. So hübsch wie vielleicht sonst vorher nie in ihrem Leben. Aber hier sagt uns Gottes Wort, dass der Mann hat die Aufgabe, etwas dazu beizutragen, dass sie noch schöner wird. Seht, er ist für sie gestorben, um sie zu heiligen. Und Vers 27 heißt es, um sie sich als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei. Kein Flecken, keinen Runzel, noch irgendetwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und untadelig. Seht, das ist die Aufgabe des Mannes, versuchen, das Beste aus seiner Frau herauszubringen. Die Frau im geistlichen Leben auch weiterzuführen. So, übrigens, das gehört auch zu der Aufgabe, das Haupt der Frau zu sein. Seht, das ist etwas ganz anderes, als was viele Männer sich denken, wenn sie zwei Schritte vor ihrer Frau auf der 6. August gehen. Da gehört viel mehr dazu als bloß dieses. Es ist also eine reinigende Frau, Liebe zu der Frau. Es ist auch eine Liebe, die dem Ehepartner vergibt, dass man sich wieder versöhnen kann, wenn mal etwas vorgekommen ist, und dass man nicht bitter gegeneinander wird. Wenn wir weiterlesen in Vers 28, zeigt er uns auch, dass diese Liebe eine beschützende Liebe ist. Diese Liebe soll so sein, Vers 28, so sollen die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also die Liebe zu der Frau soll so sein, dass man so aufpasst, wie man auf seinen eigenen Körper aufpasst. Ein Mann, der auf seinen Körper nicht aufpasst, der ist irgendwie krank, der nichts drum gibt, wie was seinem Körper geschieht. Das kann eine ernste Krankheit sein, der nicht Schmerzen fühlt oder irgendetwas. Da ist irgendein Problem. Ein gesunder Mann, jeder wird aufpassen, er wird versuchen, vor Schmerzen irgendwie zurückzuzucken. Wenn man sich irgendwo in einem Finger wehgetan hat, gleich zieht man den weg und versucht den Finger irgendwie die Schmerzen wegzumachen. Wenn wir uns mit dem Kopf an einen Türrahmen schlagen, das passiert hier in Bolivien manchmal, weil die Türrahmen manche bei älteren Häusern so klein sind, so niedrig sind. Sobald man sich dran geschlagen hat, dann fasst man gleich mit der Hand und reibt an dem Kopf. Man versucht aufzupassen auf seinen Körper. Man versucht, sich zu beschützen. Und so sollte auch die Liebe zu der Frau sein, eine beschützende Liebe. Nicht eine Liebe, die versucht, seiner Frau weh zu tun oder auszuwischen. Wenn du als Mann gut zu dir selbst sein möchtest, dann sei einfach gut zu deiner Frau. Gottes Wort zeigt uns, dass Mann und Frau eins sind, ein Fleisch sind. So, wenn du deiner Frau irgendwie bewusst oder auch unbewusst wehtust, dann ist das genauso sinnlos, als wenn du dir selbst irgendwie wehtust. Genauso krank, genauso nicht normal. Und es ist also eine Liebe, die beschützt, die versucht zu helfen, die versucht irgendwie dazu beizutragen, auch im Praktischen eine Hilfe für deine Frau zu sein. Gottes Wort sagt uns, dass die Frau das schwächere Gefäß ist, und das bedeutet für uns, dass wir auch darin eine Hilfe sein sollen, auch mal in der Küche mithelfen, beim Aufräumen mithelfen. Dass es uns nicht so gehen würde wie einem kleinen Jungen, der hat mal das alte Fotoalbum genommen und hat dann geschaut, war sehr interessiert, die alten, alten Fotos. Und dann kam er auch auf ein Foto, wo seine Eltern geheiratet haben. Jahre zurück, ein altes Foto von der Hochzeit von seinen Eltern. Und er war mit seinem Vater und er sagt, Papa, war das der Tag, wo Mama kam, um für uns zu arbeiten? Um unsere Keksche zu sein? Wenn wir so einen Eindruck hinterlassen haben, dann war das nicht so eine Liebe, wie es hier heißt, so sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das ist eine Liebe, die beschützt, die versucht zu helfen, mitzutragen. Und es ist auch eine Liebe, die versucht, für den anderen zu sorgen. Ich lese noch Vers 29 weiter. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Niemals hat jemand seinen eigenen Leib gehasst. Im Normalzustand macht der Mensch alles, was er bloß kann, um am Leben zu bleiben. Ja, es gibt leider auch solche Fälle, dass Menschen sich selbst das Leben nehmen, Selbstmord begehen. Aber das ist so etwas Unnormales, so etwas Schreckliches. Darüber wollen wir nicht mal denken. Aber im Normalfall, niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Siehst du, ernährt und pflegt ihn. Er gibt alles, was nötig ist. Die nötige Wärme, die nötige Speise, ernährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. So wie der Heiland für die Gemeinde sorgt. Das ist einfach einmalig. Er ist immer da für sie. Er liebt seine Gemeinde. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Einen reich gedeckten Tisch. Ein tiefes, saftiges, wunderbares Wort Gottes. Eine einmalige Speise. Er sorgt für seine Braut, für seine Gemeinde, für seine Frau. Weil in Vers 30 heißt es, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Seht, wir sind eins. Mann und Frau in einer Ehe sind ein Fleisch, sind eins. Ein Problem ist, dass viele Menschen ihre Frauen, viele Männer ihre Frauen, manchmal so fast als ein Eigentum ansehen. Also, sie gehört mir. Als ein Gegenstand, der mir gehört oder so, als ein Auto, das jetzt mir gehört zum Beispiel. Und ich muss das vielleicht doch sagen, entschuldigt, wenn ich es mache. Ich mag die plattdeutsche Sprache eigentlich sehr. Ich habe das schon oft gesagt und ich wünsche, ich könnte sie noch besser sprechen. Aber ab und zu ein paar Dinge mag ich nicht an der plattdeutschen Sprache. Und eins davon ist auch zum Beispiel, ich kann nicht verstehen, warum die Ehefrauen auf Plattdeutsch keinen Namen haben. Warum das zum Beispiel heißt, dass es die Klusrampelsche, naja, hat diese liebe Frau keinen Namen? Warum ist das, warum hat sie nicht einen Vornamen? Von manchen Frauen, ich meine von hier vielleicht schon, aber von manchen Frauen die, oder sonst Familien, die ich so kenne von Deutschen, kenne ich nicht den Vornamen der Frau. Und ich weiß, von manchen kennt ihr selbst auch nicht. Man kennt das bloß immer. Das ist also, so wie man sagt, zum Beispiel, das ist die Rampelsche oder dem seine oder dem seine. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn sie sein Sklave ist oder sein Eigentum ist. Ich meine, wenn ich sagen würde, das ist die Roland Stiebensche, dann ist das immer bloß ein Witz oder ein Spaß. Ich würde das niemals im Ernst sagen wollen. Meine Frau hat einen Namen und ich weiß, deine Frau hat auch einen Vornamen. So, wir wollen unsere Frau nicht als sein Eigentum ansehen, sondern wie es hier heißt, sie sind ein Teil von uns. Sie sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist, was Gottes Wort uns sagt. Und dann sehen wir noch hier, dass zu einer glücklichen Ehe, in diesem Bibelabschnitt auch, sehen wir, dass da eine lebenslange Treue unbedingt dazugehört. Eine lebenslange Treue, das ist, wir wollen das noch kurz betrachten, bevor wir Schluss machen. Wir als Männer sind unseren Ehefrauen es schuldig, lebenslang 100% in Gedanken und auch im Leben, in den Taten, treu zu sein. Lebenslange Treue. Lasst uns Vers 30 und 31 noch einmal lesen. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Also es ist wichtig, dass wir das Haupt der Frau sind, das Haupt der Familie. Es ist wichtig, dass wir sind schuldig, unsere Frauen zu lieben. Und hier sehen wir auch, wir sind schuldig, lebenslang unseren Frauen treu zu sein. Das Wort hier in Vers 31, ein Mann wird seine Vater und seine Mutter verlassen, das bedeutet, dass die Verbindung zu den Eltern nicht so wichtig ist wie die Verbindung zu der Frau. Die Ehe ist die nächste Verbindung, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, zwischen all den anderen Verbindungen. Manche Menschen glauben, dass die allernächste Gemeinschaft oder Verbindung ist zwischen Mutter und Kind. Manche glauben das. Sie glauben, dass diese Verbindung noch näher ist als zwischen Mann und Frau. Aber das ist falsch. Das ist nicht biblisch. Nirgendwo lesen wir sonst über eine Gemeinschaft, dass Gottes Wort sagt, sie sind ein Fleisch. Das ist bloß bei der Ehe. Also die Ehe steht auch über dem Verhältnis zu den Kindern. Es ist wichtiger, dass wir, wenn ich das so sagen darf, ausdrücken darf, dass wir ein gutes Verhältnis in unserer Ehe haben als zu unseren Kindern, obwohl natürlich das Verhältnis zu den Kindern auch wichtig ist. Aber das Verhältnis zwischen Mann und Frau steht darüber. Das ist Priorität numero uno. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Also das Verhältnis zu den Eltern rückt nach hinten, rückt auf die zweite oder dritte Stelle oder was immer. Aber auf die erste Stelle kommt das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und dann das Wort, und wird seiner Frau anhängen, da ist im Urtext, und du wirst es bestimmt schon oft in einer Hochzeitspredigt gehört haben, da ist ein Wort gebraucht, was anhängen, was so viel meint, wie wenn du so wie zusammengeschweißt, wenn du zwei Teile nimmst und sie zusammenbräust, und wenn das wirklich eine gute Schweißnaht ist, und professionell geschweißt ist, dann wird diese Verbindung niemals wieder mal brechen. Vielleicht an einer anderen Stelle könnte sie brechen, aber nicht da. Das ist so ein Pergamento, dass wenn du den zusammenreißt, zusammengeklebt hast und dann nachher versuchst auseinanderzureißen, er wird dann eher an einer anderen Stelle reißen, als gerade an der Klebefläche. So stark ist die Verbindung gemeint, dieses Wort hier gebraucht, und wird seiner Frau anhängen. Also ein für alle Mal. Deshalb sagte ich, eine lebenslange Treue. Ehen, die auseinandergehen, sagen ja dann, sie haben einfach unüberwindliche Probleme in ihrem Eheleben gehabt. Das geben sie dann als Grund an, um dann die Papiere für den Divorzio zu unterschreiben. Und wenn man dann sich aber die Zeit mal nehmen würde, um nachzufragen, was wirklich die Probleme in ihrem Eheleben waren, weißt du, was man dann sehr oft rausfinden würde? Dass sie genau dieselben Probleme in ihrer Ehe hatten, als Eheleute in ihrer Ehe Probleme haben, die verheiratet geblieben sind. Genau dieselben Probleme manchmal. Bloß die einen sind wegen den Problemen auseinandergegangen und die anderen haben mit den Problemen etwas gemacht. Haben diese Probleme überwunden, haben diese Probleme aus dem Weg geschafft. Was ist der Unterschied? Der Unterschied, diese lebenslange Treue, Verpflichtung, hat gefehlt bei dem einen Ehe und bei der anderen nicht. Ich sage auch immer wieder, eine Ehe oder die Liebe in einer Ehe ist manchmal oft bloß eine Entscheidung. Manchmal wird das Kerzenlicht ausgehen, die schöne Musik fehlt, auch die Rosen auf dem Tisch werden fehlen. Das kann alles im Leben vorkommen. Aber dass man dann weiß, dass die Liebe ist eine Entscheidung, die ich gemacht habe für mein Leben. Eine lebenslange Treue. Und es gibt keine andere Option. Das ist, wie Gottes Wort uns zeigt, was es bedeutet, verheiratet sein. Das ist Gottes Plan. Gott möchte, dass ein Mann und eine Frau, das ist sein Plan, in einer Ehe, in einer lebenslangen Ehe, zusammenleben. Vorher ein reines Leben geführt haben und danach ein treues Leben in ihrer Ehe führen, bis zu ihrem Lebensende. Das ist Gottes Plan. Und diesen Plan kannst du nicht verbessern, kannst ihn auch nicht verändern. Du kannst nichts hinzuzufügen. Das ist einfach der vollkommene, der beste Plan. Möge Gott uns helfen, uns als Männern heute, dass wir von unserer Seite aus alles, was wir können, dazu beitragen, um eine glückliche Ehe zu haben. In einer Ehe kann es eigentlich sowas nicht geben, dass ein Ehepartner glücklich ist und der andere unglücklich ist. Entweder werden beide Ehepartner glücklich sein, wirklich glücklich über ihre Ehe, oder beide Ehepartner werden unglücklich sein. Normalerweise gibt es nicht, dass einer glücklich ist und der andere nicht. Es sei denn, dass einer lebt für eine Zeit lang in Ignoranz und merkt nicht. Aber wenn man wirklich mal zusammen sprechen würde, und so, Gott möchte aber nicht, dass beide unglücklich sind, sondern Gottes Wille und Plan ist, dass beide, Mann und Frau, in der Ehe ganz glücklich sind. Möge Gott uns helfen, und so Gott will, wollen wir vielleicht nächsten Sonntag Fortsetzung machen und auch zur anderen Seite ein bisschen rübergehen. Lasst uns jetzt